Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung von Ausbruch der Antirepressionswelle. Heute am 27.09. Und genau da kommt auch schon der Anruf, auf den wir warten.
Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, hallo Thomas. Schön, dass das jetzt mal klappt, dass wir dich live in der Sendung haben.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Kannst du uns gut hören?
Ich kann euch wunderbar hören, exzellent.
Super, wir auch. Ja, erstmal herzlich willkommen. Das erste Mal mit in der Sendung mit deiner eigenen Stimme. Wir müssen nicht für dich sprechen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich meine, es war ja etwas schwierig. Die Justizvollzugsanstalt Freiburg hatte es untersagt, dass ich euch anrufe. Also wenn man als gefangener Mensch telefonieren möchte, kann man das in der Regel nur, wenn die jeweilige Telefonnummer zuvor von der Vollzugsanstalt freigegeben wurde. Hier in der JVA Freiburg, in der Sicherungsverwahrung, ist es üblich, dass die Haftanstalt die Telefonnummer googelt. Und dann guckt sie, wer das denn ist, den man dann anrufen möchte. Und bei euch hat sie gesagt, das ist ein Radiosender und da möchten wir nicht, dass der Herr Meyer-Falk anruft.
Aber das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass du mit Radiosendern telefonierst. Ich glaube, mit Radio Flora ging das ja jetzt auch eigentlich immer.
Mit Radio Flora geht es seit Jahren. Insofern hat es mich etwas überrascht, dass sie jetzt bei euch bei Radio Dreieckland so ein Gewese drum gemacht haben. Es hat dann noch eine andere Telefonnummer gegeben, die ich hatte eintragen wollen vom Deutschlandfunk. Da hatte ich dann auch vor Gericht dagegen geklagt, dass die Vollzugsanstalt die Nummer nicht genehmigen wollte. In der Zwischenzeit hat das Gericht es dann beanstandet, was die JVA entschieden hat. In dem Zuge hat dann die Justizvollzugsanstalt ihre Entscheidung, eure Nummer auch nicht einzutragen, überdacht und hat mir zwischenzeitlich die Nummer des Deutschlandfunkes und eure Nummer eingetragen.
Ja, das freut uns natürlich sehr. Genau, wir würde noch mal kurz mit dir sprechen, und zwar ist jetzt vor ein paar Tagen noch mal ein Bericht von dir veröffentlicht worden über einen zurückgehaltenen Brief. Magst du da noch mal kurz was dazu sagen?
Genau, vor ein paar Monaten, so vor Ostern, gab es hier einen Übergriff von zwei jungen Sicherungsverwahrten auf einen lebensälteren Sicherungsverwahrten. Also die beiden jungen Männer, so Mitte 30, haben auf einen knapp 60-jährigen Insassen eingeschlagen. Beide Insassen Tatverdächtigen wurden dann verlegt in verschiedene Haftanstalten, der eine nach Offenburg, der andere nach Stuttgart-Stammheim. Später wurde dann ruchbar, dass möglicherweise sie auch geplant haben sollen, einen Insassen zu vergiften. Dann hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Freiburg gegen die beiden Tatverdächtigen in Offenburg und Stammheim einsitzend Haftbefehl erlassen wegen des Verdachtes versuchten Mordes. Und mit beiden stehe ich im Briefkontakt. Das heißt, die schreiben mir und ich schreibe ihnen und jeweils der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Freiburg zensiert die Briefe. Und einen Brief, den mir der in Stammheim einsitzende Insasse zuschickte, wurde vom Ermittlungsrichter angehalten unter Hinweis darauf, dass sich zum einen der entsprechende Insasse zum Tatvorwurf äußere und des Zweiten, er würde in diesem Brief einen Geschädigten, also der verschlagen, vermöbelt wurde, den würde er beleidigen. Deswegen sei eine Weiterleitung des Briefes an mich nicht möglich. Der entsprechende Insasse aus Stammheim schickte mir den Gerichtsbeschluss. Dagegen legte ich dann als potenzieller Briefempfänger Beschwerde ein. Der Amtsrichter hat entschieden, dass er der Beschwerde nicht abhilft. Das ist so das übliche Prozedere und hat unter anderem festgestellt, ich als Briefempfänger sei gar nicht berechtigt, Beschwerde dagegen einzulegen. Er legt allerdings pflichtgemäß die Akten dem Landgericht vor und unter Vorsitz von Frau Dr. Kleine-Kosack entschieden dann drei Richterinnen und Richter, dass zum einen ich sehr wohl beschwerdebefugt sei und zum anderen es unverhältnismäßig sei, dass mir nicht zumindest eine Fotokopie des Briefes weitergeleitet wurde. Das heißt, das Original darf beschlagnahmt werden, weil er sich angeblich der Insasse zum Tatvorwurf äußere, aber mir als Briefempfänger müsse eine Kopie zugeleitet werden. Und ich habe deshalb darüber berichtet, jetzt bin ich zwar als potenzieller Briefempfänger in Haft, allerdings lässt sich die Rechtsprechung auf jeden Menschen draußen übertragen. Das heißt, wenn draußen Menschen von einem Insassen oder einer Insassin einen Brief bekommen, und sei es ein Ermittlungsrichter, sei es eine Haftanstalt, konfisziert diesen Brief und leitet ihn nicht weiter, dann ist nicht nur der Mensch befugt, dagegen gerichtlich vorzugehen, der den Brief geschrieben hat, also der entsprechende Insass oder die Insassin, sondern auch die Person, die den Brief hätte bekommen sollen. Denn in deren Rechtssphäre wird ja auch eingegriffen, weil die Kommunikation unterbunden wird. Und darüber hatte ich kurz berichtet.
Okay. Ja, ich glaube, so mit ähnlichen Sachen hat ja auch gerade Jo, ein junger Antifaschist, der ja in Stuttgart auch in Untersuchungshaft sitzt, in Stammheim zu kämpfen. Da kam jetzt auch die Woche raus, dass eben bei ihm auch die Post teilweise sehr lange zurückgehalten wird, was natürlich jetzt nicht verwunderlich ist, wenn man in Untersuchungshaft sitzt, da ja da die Post sehr gründlich gesichtet wird, aber eben auch Besuche oder Skype-Telefonate, die eben nicht von Familienangehörigen eingefordert werden ihm gerade ja auch untersagt. Aber von ihm haben wir auch Post bekommen und werden dann auch nochmal später was hören über die Situation in der Untersuchungshaftanstalt, in der Jugendabteilung in Stammheim.
Wunderbar, wenn ich noch ganz kurz was ergänzen dürfte, weil wir den Aspekt Untersuchungshaft gerade behandeln, auch mit Jo. Die Schwierigkeit in dem Bereich ist, es dauert alles sehr lange. Wie du ja gesagt hast, alleine schon die Brieflaufzeit, also wenn mir einer, der aus Stammheim oder Offenburg schreibt, ein knapper Monat ist, also 3 Wochen bis 4 Wochen ist fast normal, und zwar nicht für einen kompletten Briefwechsel, sondern nur für einen einzigen Brief. Das heißt, wenn man dann noch die Antwort dazu rechnet, befinden wir uns bei 6 bis 8 Wochen für einen normalen Briefwechsel, was ja in der heutigen Zeit der modernen Technik mit E-Mail, wo ja normalerweise erwartet wird, dass Menschen binnen Minuten oder wenigstens Stunden antworten, geradezu grotesk anmutet. Wenn man jetzt noch den Rechtsstreit dazu nimmt, so wie in meinem Fall mit der Beschwerde zum Landgericht, dann reden wir von einer Verfahrensdauer von ungefähr 3 Monaten, von Absenden des Briefes, Beschlagnahme, Beschwerdeentscheidung des Landgerichtes, und das für einen simplen Brief. Und das für Menschen in Untersuchungshaft, die ja noch alle Menschen in Haft sind existenziell auf Außenkontakte angewiesen. Ich meine, wenn man so wie ich schon längere Zeit in Haft sitzt, dann wird man vielleicht etwas gelassener mit der Zeit, aber wenn man wirklich direkt aus dem Leben herausgerissen ist, wie jetzt Jo in Stammheim, und soll dann 3 Monate gewissermaßen abwarten, bis dann vielleicht mal eine Beschwerdeinstanz entschieden hat, das ist unzumutbar. Das war schon immer unzumutbar, ist natürlich in heutiger Zeit angesichts der modernen Telekommunikationsmittel und Zeiten völlig grotesk.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde noch mal kurz auch mit dir über den Strafraum Absitzen in Freiburg vielleicht ein bisschen quatschen. Da laufen jetzt auch gerade tatsächlich auch offline oder in Realität Veranstaltungen hier in Freiburg. Man sieht auch außen an der Mauer ja noch die Fotos von den Zellen und teilweise die Rücken von den Insassen mit so ein paar Gedanken, die einem in Haft kommen können. Und auch du hattest ja auch in diesem Begleitbuch einen Text verfasst. Wie verfolgst du denn gerade diese Aktion oder das, was da läuft?
Also ich finde die Aktion wirklich wunderbar und spannend. Also nehmen wir einmal das Fotoprojekt von Britt Schilling und Reinhild Detmar-Finke. Frau Detmar-Finke, das nur so als Sidekick, ist die Gattin vom SC-Präsidenten oder was ist es, ein Trainer, Herr Finke. Also Frau Schilling ist engagiert hier in einer Gesprächsgruppe in der Strafhaft, in einer Gesprächsgruppe mit Gefangenen, die allerdings aktuell ausfällt wegen Corona-Maßnahmen. Da finden keine solche Freizeitveranstaltungen statt. Jedenfalls hat sie mit Langstrafern über längere Zeit in dieser Gesprächsgruppe zusammengesessen. Und dieses Jahr soll ja 900-Jahr-Feier Freiburg stattfinden, wegen Corona bekanntermaßen in reduzierter Form. Und irgendwann fiel dann im Laufe der Zeit der Vorbereitungen auf, dass die Justizvollzugsanstalt Freiburg eigentlich gar nicht groß eingeplant war im Rahmen der Feierlichkeiten. Einer Haftanstalt rühmt man sich wahrscheinlich nicht, auch nicht. Aber dann wurde ein Projekt, unter anderem auch mit diesen beiden Personen, mit dem ehemaligen Chefredakteur der Badischen Zeitung, Herrn Hauser, mit unter Teilnahme dann auch des evangelischen Anstaltspfarrers, Herr Philippi, auf den Weg gebracht, sodass auch die Haftanstalten im Rahmen dieser 900-Jahr-Feier eingebunden werden sollte. Und im Zuge dessen wurden dann mit Zustimmung der Vollzugsanstalt und des Justizministeriums Fotoaufnahmen innerhalb des Geländes der Vollzugsanstalt gemacht. Es wurden Hafträume fotografiert, jeweils mit Zustimmung der Insassen. Das heißt, sie hatten wirklich die Möglichkeit zu entscheiden, ja, möchte ich nicht. Und dann wurden einige dieser Fotografien auf, wie du ja gesagt hast, auf riesige Plakate aufgezogen und hängen an der Außenmauer der Vollzugsanstalt. Im Bereich des Parkplatzes der Vollzugsbediensteten sieht man die Rücken der Insassen. Ja, auf Stühlen sitzend, ja. Dazu jeweils, ein kurzer Satz. Und also auf diesen Plakaten auf der gegenüberliegenden Seite, das sehen natürlich die Menschen draußen nicht, auf der Hofseite der Insassen, also die sich dort im Hof bewegen können, sind auch Plakate aufgehängt. Und dort sieht man dieselben Insassen, die man von außen nur vom Rücken sieht, diesmal von vorne fotografiert. Und da fand jetzt am Donnerstag, wenn ich es richtig weiß, eine Veranstaltung statt. Es gab eine Führung, das heißt abends um 18.30 Uhr. Die Menschen mussten sich vorher anmelden wegen Corona. Die wurden dann außen an der Mauer entlang geführt und dann wurde etwas zu den Fotos erklärt. Und anschließend fand im Herderhaus eine Diskussionsveranstaltung statt. Und wenn ich es richtig im Auge habe, am 21. Oktober findet die nächste Veranstaltung statt. Da kommt dann unter anderem die Rechtsanwältin Gröbmeier hier aus Freiburg. Ich glaube noch ein Herr Mählicke, auch ein ehemaliger Justizmitarbeiter, ein hochrangiger Jurist, auch irgendwie als Dozent tätig. Und dann soll es wieder um das Thema Strafe gehen, anschließend in einer Diskussion. Um 18 Uhr gibt es dann am 21. nochmal eine Führung und anschließend wieder im Herderhaus wieder eine Diskussionsveranstaltung.
Ja, da werden wir auch nochmal später bei den Veranstaltungshinweisen auch nochmal die Termine wiederholen. Jetzt hatten wir genau durch Corona bedingt, würde ich vielleicht auch nochmal da mit dir zu sprechen kommen. Am Anfang war ja noch recht restriktiv im Knast mit kompletten Kontaktverboten nach außen. Und wie sieht das denn jetzt aktuell aus?
Genau, zu Anfang wurden sämtliche Besuche von Privatpersonen verboten. Lediglich Rechtsanwälte und Rechtsanwälte wurden noch eingelassen und auch nur dann, wenn ein konkreter Prozesstermin bevorstand. Seit einigen Monaten sind Besucherinnen und Besucher wieder zugelassen. Man hat sich allerdings hier in der Vollzugsanstalt Freiburg und ich glaube, es gilt für alle Haftanstalten Baden-Württembergs auf das gesetzliche Minimum beschränkt, hatten Insassen vorher hier in Freiburg im Bereich der Strafhaft durchaus auch 3, 4, 5 Stunden Besuch im Monat, gibt es jetzt nur noch das gesetzliche Minimum von einer Stunde. Man sitzt sich dann mit dem Besuch gegenüber, es darf also auch nur eine einzige Person kommen, während früher also durchaus auch mal 3 Menschen gleichzeitig einen Insassen besuchen durften, ist es jetzt nur noch eine Person. Bei Zu- und Abführung in den Besuchsraum hat man einen Mundschutz zu tragen und anschließend sitzt man circa 2 Meter voneinander entfernt und zwischen der Besuchsperson und dem Insassen ist sowas wie dieser Spuckschutz, den ihr da draußen kennt von jeder Kasse an einer Apotheke oder im Supermarkt. So eine Scheibe haben sie da dazwischen gebaut. Und im Bereich der Sicherungsverwahrung, wir haben halt die Möglichkeit, dass gesetzlich mehr Besuch vorgesehen ist. Also der Gesetzgeber hat den Sicherungsverwahrten 10 Stunden Besuch als Minimum zugestanden, sodass wir hier also bis zu 10 Stunden haben können. Aber das ist für den Großteil der Insassen in der Sicherungsverwahrung auch nur eine theoretische Größe, weil die allermeisten gar keine Besuche bekommen. Dann gibt es jetzt, im Zuge von Corona wurde ja Skypen eingeführt. Also da hat sich die Justizvollzugsanstalt ins 21. Jahrhundert gewissermaßen katapultiert. Und daran wird auch festgehalten. Das heißt, der Insasse sitzt dann in einer Zelle, also in einem Besuchsraum alleine, hat ein Tablet vor sich und kann da mit der Besuchsperson sprechen. Wenn ich es richtig im Auge habe, wird allerdings natürlich das Signal gespiegelt auf einem Rechner für Bedienstete, sodass die da auch das visuell kontrollieren. Und ansonsten, was Corona-Maßnahmen angeht, das ist jetzt der Bereich der Besuche. Also reduziert und Freizeitgruppen, wie vorhin gesagt, gar nicht. Freizeitgruppen fanden früher von 19.30 bis 21 Uhr statt. Das ist erstens mal ausgeschlossen, weil hier die Hafträume um 18.45 Uhr jetzt schon zugeschlossen werden und man lässt halt einfach keine Privatpersonen im Zuge solcher Freizeitmaßnahmen hier aufs Gelände.
Dann würde ich nochmal weiter da auf dem Thema Corona bleiben. Und zwar haben wir ja hier draußen wirklich viel mit, Widerstand 2020, Querdenken, also mit vielen Corona-Leugnern zu tun. Wie sieht das denn auch innerhalb der JVA Freiburg aus? Also gibt es eben solche Stimmen bei den Insassen oder auch bei den Wärtern, die dann auch mit kruden Theorien irgendwie in dieser Krise reagieren?
Also bezüglich dieses Themas hatte ich das ein oder andere Gespräch mit dem Leiter der Abteilung Sicherungsverwahrung, Herrn Thomas G. In der Anfangszeit, als die Verpflichtung aufkam, Mundschutz zu tragen für Bedienstete, gab es natürlich die Bediensteten, die das sehr ernst nahmen, die also auch konsequent den Mundschutz getragen haben. Und dann gab es natürlich auch, wie draußen ja auch, die eher etwas legerere Fraktion. Da war das dann eher so eine Halsbinde und dann fielen sich Bedienstete auch lachend in die Arme und riefen Corona, Corona. Seit einigen Monaten allerdings muss ich sagen, die Bediensteten tragen konsequent den Mundschutz. Sie dürfen ihn abnehmen im Büro, wenn sie alleine sind. Sobald ein Insasse das Büro betritt, das Stationsbüro, wird der Mundschutz wirklich aufgesetzt. Also da hat die Anschlussleitung, so ist meine Mutmaßung, wirklich auch Druck gemacht, dass kein Bediensteter sich dieser Pflicht widersetzt. Von Bediensteten gibt es eigentlich gar keine Äußerungen in Richtung Verharmlosung der Gefahr der Infektion. Was Insassen angeht, gibt es auch nichts zu berichten, was in Richtung Verharmlosung geht. Wir haben gerade im Bereich der Sicherungsverwahrung, aus dem ich ja überwiegend berichten kann, weil ich hier lebe, einen überdurchschnittlichen Anteil an Menschen, die den Risikogruppen angehören. Wir haben hier auf meiner Station einen 46-jährigen Insassen zum Beispiel, der hat mit 43 schon einen ersten Herzinfarkt gehabt, der hat vor wenigen Monaten einen Schlaganfall gehabt, der sich auch persönlich sehr besorgt zeigt vor einer möglichen Infektion. Wir haben hier 60, 70, 75-jährige Herren, die schwere Vorerkrankungen haben, die auch aktuell erkrankt sind an Herz-Kreislauf, im Herz-Kreislauf-Bereich, sodass da eher die wirkliche Sorge vorherrscht, sich den Virus einzufangen und dann halt eben schwer zu erkranken oder zu versterben. Die Menschen finden die Situation in der Sicherungsverwahrung prinzipiell sehr unangenehm, aber sie wollen halt eben doch noch ein paar Jahre leben und nicht durch irgendein Virus dahingerafft werden.
Verständlich, ja. Wir würden jetzt mal kurz ein bisschen Musik spielen.
Ja, gerne.
Too much.
Das war Toothless Mouse, Hangry von dem Album Toothless Mouse One Day. Und wir gehen jetzt weiter, und zwar haben wir einen Beitrag von Jo bekommen. Eben, er sitzt jetzt schon länger in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, im Rahmen eben von einer dieser Querdenken-Demonstrationen in Stuttgart Faschisten oder einen Faschisten der rechten Automobilgewerkschaft in Stuttgart körperliche Gewalt dem Faschisten angetan zu haben, und sitzt seitdem in Untersuchungshaft und hat uns hier ein paar Beobachtungen von sich aus der Untersuchungshaft gegeben. Wir haben den Brief eingelesen und spielen euch den jetzt vor.
Liebe Genossinnen und Genossen, seit etwas mehr als 6 Wochen befinde ich mich in der JVA Stuttgart-Stammheim in Untersuchungshaft. Was einem in den Gesprächen mit den Mithäftlingen schnell auffällt, ist, dass der größte Teil der Inhaftierten Migrationshintergrund hat und aus der Arbeiterklasse kommt. Diese beiden Phänomene mögen in meiner Situation verstärkt vorliegen, da ich mich in der Jugendabteilung der JVA befinde.
In anderen Häusern, in den Erwachsenenabteilungen, gibt es sicherlich mehr Deutsche und auch ein paar Bonzen, die wegen Steuerhinterziehung sitzen oder weil sie ihre Frau geschlagen bzw. misshandelt haben.
Auch die geografische Lage hat sicher damit zu tun, dass ich bei meinem Hofgang der Einzige ohne Migrationshintergrund bin. In anderen Regionen, gerade im Osten, mit weniger Ausländeranteil an der Bevölkerung, ist die Situation sicher eine andere. Die migrantischen Häftlinge sind aber natürlich nicht in Haft, weil Menschen, nur weil sie aus einem anderen Land kommen, gerne Straftaten begehen. Zumal sich hier Kollegen befinden, die von Russland bis zur Dominikanischen Republik aus jedem Land kommen, das man sich vorstellen kann. Und da schlecht alle Menschen außer den guten Deutschen böse Kriminelle sein können, muss der Grund für die Inhaftierungen im zweiten benannten Phänomen liegen, also der Klassenzugehörigkeit. In den Unterhaltungen mit den Kollegen merkt man schnell, dass uns Häftlingen eins eint, und zwar ganz egal, aus welchem Land wir kommen. Keiner von uns besitzt viel Geld, außer vielleicht durch Drogengeschäfte, oder kommt aus einer Familie, die eine Firma besitzt oder ähnliches. Viele von uns haben abgeschlossene oder abgebrochene Ausbildungen oder nicht mal einen Schulabschluss. Studenten sucht man hier vergebens. Ich bezweifle aber, dass Studenten sich immer an die Gesetze halten oder ihre vielen Studentenpartys ohne Drogen aushalten. Die Straftaten, die den meisten von uns vorgeworfen werden, sind die sogenannten BTM-Delikte. BTM steht für Betäubungsmittel, sowie Gewaltdelikte. Ein Großteil ist wegen dem Handel oder dem Besitz von Drogen in Untersuchungshaft. Dabei ist von kleinen Mengen an Gras bis zu kiloweise Kokain alles dabei. Seit Jahrzehnten werden Menschen aufgrund von Drogen inhaftiert. An dem weltweiten Drogenhandel hat sich trotzdem nichts geändert. Es finden sich immer ein paar Jungs, die statt ihr Leben lang für einen Hungerlohn zu schuften und am Ende doch kein Geld für ein angemessenes Rentnerdasein zu haben, lieber den leichten Weg wählen und für schnelles Geld Drogen verkaufen. Wer kann es ihnen verübeln? Dabei weiß man schon lange, dass man die Ausbreitung von Drogen nicht mit harten Gefängnisstrafen verhindert, sondern Entkriminalisierung und sorgfältige Präventionsarbeit notwendig wären. Ein anderer Lösungsansatz wäre es, das Volk aus den Ausbeutungsverhältnissen zu befreien, besser bekannt als Kapitalismus. Die betroffenen Jungs handeln nicht mit Drogen, weil es ihnen Spaß macht. Es ist eine Möglichkeit für sie, mehr Geld zu verdienen, als sie in einem normalen Job bekommen würden, und sich dadurch den Traum vom eigenen Vermögen zu verwirklichen. Dann könnten sie ihren Eltern ein Haus kaufen, damit die sich nach einem Leben voll Schufterei zur Ruhe setzen können. Und man selbst wäre unabhängig, nicht mehr Teil des Ausbeutungsverhältnisses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das viele zu Recht, zwar unbewusst, als solches erkennen. Der andere Hauptvorwurf gegen uns ist die Gewalt. Aber wie kommt es, dass Jungs aus Familien mit wenig Geld eher die Faust nehmen, anstatt Probleme auszudiskutieren? Wichtig dafür ist die familiäre Situation. Wenn deine Eltern sich ständig Gedanken darüber machen müssen, wie sie das Abendessen bezahlen oder ob sie jetzt in der Krise ihren Job verlieren, sorgt das für Stress und Unzufriedenheit, die sich oft auch in Gewaltausbrüchen entlädt. Und nicht nur in der eigenen Familie ist Gewalt oft allgegenwärtig. Egal, ob im durch ausländische Interventionen von Krieg zerstörten Heimatland, auf der gefährlichen Flucht hierher oder hier in Deutschland, ist Gewalt ein beliebtes Mittel der Mächtigen. Wohnungsräumungen, rassistische Polizeikontrollen oder Haftstrafen, weil man Strafzahlungen nicht leisten kann. Dieser Staat nutzt Gewalt jeden Tag, um seine Macht zu erhalten und die Interessen der Firmenbesitzer und Banker durchzusetzen. Und für diejenigen, die täglich Zielscheibe dieser Gewalt sind, ist sie eben nicht nur etwas, über das man in den Nachrichten hört, sondern ganz reales Werkzeug der Besitzenden. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass sich die in der Jugend aufgestaute legitime Wut irgendwann in Form dessen entlädt, was sie Tag ein, Tag aus erleben, die Gewalt. Damit sind nicht nur von den Medien aufgebauschte Partynächte, die in Plünderungen enden, sondern auch die alltägliche Konfliktlösung mithilfe der Faust gemeint. Wenn also eine Lösung für diese Probleme gesucht wird, dann kann es nicht die Haft sein, denn dadurch ändern sich die Verhältnisse nicht, die Grund für Drogenhandel und Gewalt sind. Wir müssen also dieses System, den Kapitalismus, stürzen und stattdessen die Macht der Arbeiter, also den Sozialismus, erkämpfen. Das ist aber nur möglich, wenn linke Kräfte, die dieses Problem schon erkannt haben, sich aus ihrer Szene herausbewegen und zurück zur Arbeiterklasse kommen. Denn eine erfolgreiche Revolution kann es nur mit den Bauarbeitern, Daimler-Kollegen und Näherinnen geben, deren Söhne hier eingesperrt werden, weil sie die Verhältnisse draußen nicht mehr ausgehalten haben. Rotfront, Jo.
Ja, das war der Beitrag, den uns Jo eben aus Stuttgart-Stammheim aus der Untersuchungshaft zugeschickt hat. Und wir danken Jo ganz recht herzlich, auch wenn er uns jetzt nicht hören kann, und hoffen, dass er ja die Briefe nicht mehr allzu lange zurückgehalten werden und er dann doch recht bald auch Besuch oder Skypen auch fernab von seiner Familie kann, nämlich eben mit seinen Freunden, die ja draußen sehnlichst auf ihn warten und hoffen, dass er eben nicht mehr allzu lange in dieser beschissenen Situation der U-Haft bleiben muss. Und wir würden jetzt nochmal Musik hören, und zwar The Clitters Become a Fucking Feminist.
Of your projection and no need of your disillusionist, become a feminist. The solutionist, become a feminist. The solutionist, become a feminist.
Ja, das waren The Clitters. Und wir sagen jetzt Thomas langsam auch tschüss und danken dir für deine Antworten, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist und freuen uns dann auf nächsten Monat, wenn wir dich wieder bei uns in der Sendung begrüßen können.
Ja, ich danke auch euch beiden und der Sendung Ausbruch und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, euch aber auch natürlich einen guten Abend, guten Tag, je nachdem wann ihr das natürlich hört, weil viele hören das wahrscheinlich dann eher im Internet auf Abruf. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das erste Mal jetzt live dabei sein durfte. Und ja, ich freue mich auch auf das nächste Mal. Alles Gute und einen schönen Abend oder einen schönen Tag.
Dir auch.
Dir auch. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
So, und nun kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, der Rubrik Repression an den Rändern Europas. Letzte Woche, am Mittwoch, hat die EU-Kommission ihren New Pact of Migration and Asylum vorgestellt. Einen beschämt unmenschlichen Plan, ein weiterer Plan, um die Festung Europa noch mehr abzuschotten und noch repressiver zu machen, als sie eh schon ist. Nach diesem Plan sollen unter anderem Menschen, die flüchten müssen, an ihren Außengrenzen in Haftlager gesperrt werden, wie es schon jetzt nicht nur in Moria, im sogenannten Moria 2.0 passiert. Weiterhin soll Frontex zum Schutz der Grenzen gestärkt werden. EU-Ländern, die keine Schutzsuchenden aufnehmen wollen, werden Abschiebepatenschaften angeboten. Wie zynisch ist das denn? Und die Seenotrettung wird nur als Nebensache behandelt. Dagegen gilt es, sich zur Wehr zu setzen. Die Seenotrettungsorganisationen, unter anderem CI, haben einen offenen Brief verfasst, unterschreibt bei ProAsyl, leaveno-one-behind-2020.org und macht eigene Aktionen. Infos unter leaveno-one-behind-2020.org, ci.org, proasyl.de. Wir haben heute hier von den schon jetzt unmenschlichen EU-Außengrenzen drei Berichte. Zuerst eine Erklärung der internationalen BeobachterInnen zum Prozess in Ungarn gegen Ahmed H. aus Syrien. Wir berichteten bereits in vergangenen Sendungen. Dann folgt ein Bericht von CI zur aktuellen Situation im Mittelmeer und zum Schluss ein Bericht von der griechischen Insel Lesbos. Erklärung der internationalen Beobachtungsdelegation am Prozess gegen Ahmed H. aus Ungarn am 20.09.2018. Am 20. September 2018 waren wir erneut, 2020, als internationale Beobachter beim Prozess gegen den Syrer Ahmed H. in Südungarn. In der ersten Instanz war Ahmed H. in einem Schnellverfahren zu 10 Jahren Haft wegen Terrorismus verurteilt worden. In der Revision im März, an der wir bereits anwesend waren, wurde das Strafmaß auf 7 Jahre reduziert. Der Terrorvorwurf blieb bestehen. Jetzt fand die Verhandlung in der zweiten Instanz vor dem Berufungsgericht in Szeszek statt. Nach den Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung sowie dem Schlusswort des Angeklagten kam es noch am Morgen zur Urteilsverkündung der drei RichterInnen. Obwohl die Staatsanwaltschaft nach wie vor auf einem extrem hohen Strafmaß von 14 bis zu 25 Jahren Gefängnis beharrte, reduzierten die RichterInnen die Strafe von der ersten Instanz noch einmal auf jetzt 5 Jahre. Das Berufungsgericht hielt es für erwiesen, dass Ahmed H. bei den Protesten gegen die Schließung der Grenze anfänglich vermittelt und verletzten Personen geholfen hatte, sich dann aber nach mehreren Stunden zu 5 Steinwürfen gegen die hinter dem Grenzzaun postierten Polizisten hinreißen ließ, nachdem diese massiv Tränengas und Wasserwerfer auch gegen alte Menschen und Kinder eingesetzt hatten. Durch sein Verhalten habe der Angeklagte unter Anwendung von Gewalt die Forderung erhoben, gegen den Willen der Polizeiführung ungarisches Territorium rechtswidrig zu betreten. Er wollte somit die Staatsorgane nötigen, die Grenzen zu öffnen, eine in unseren Augen unhaltbares Konstrukt, um den Vorwurf des Terrorismus zu legitimieren. In Ungarn ist Terrorismus mit einer Mindeststrafe von 10 Jahren belegt. Das Berufungsgericht ging, wie das zweite Urteil der ersten Instanz, unter diese Mindeststrafe, weil es verschiedene mildernde Umstände berücksichtigte. Doch milde hin oder her, Ahmed H. ist jetzt wegen 5 im Affekt aus mindestens 30 Meter Entfernung abgegebenen Steinwürfen gegen einen Polizeikordon, die niemanden trafen oder verletzten, ein verurteilter Terrorist. Als internationale Beobachter sind wir über diese Tatsache schockiert. Dieses Urteil zeigt erneut, dass das Verfahren von Anfang an ein politischer Prozess war, an dem Ahmed H. als Sündenbock herhalten musste, um die flüchtlingsfeindliche und rassistische Politik der ungarischen Regierung zu rechtfertigen. Ahmed H. bleibt dadurch weiterhin auf das Schwerste stigmatisiert. Dass die Richterinnen dies in Kauf genommen haben, spricht gegen ihre Unabhängigkeit von der Orbán-Regierung und auch gegen die Unabhängigkeit ihres Gewissens. Zudem öffnet das Urteil durch die extensive Anwendung des Terrorismusbegriffs Tür und Tor für die weitere Kriminalisierung von Flüchtenden und ihren UnterstützerInnen sowie von möglichen regierungskritischen sozialen Bewegungen. Ahmed H. ist bereits seit 3 langen Jahren in verschärfter Untersuchungshaft. Das Gericht hat jetzt im rechtsgültigen Urteil diese 3 Jahre in den 5 verhängten Jahren verrechnet. Der Verurteilte hat zusätzlich 10 Jahre Landesverbot bekommen und muss den größten Teil der Verfahrenskosten tragen. Ahmed H. kann nach der Verbüßung von 2/3 der Strafe freikommen. Außerdem ordneten die RichterInnen die Überführung von Ahmed H. in den normalen Strafvollzug an und hielten fest, bei weiterhin guter Führung könne er in 4 Monaten bedingt entlassen werden. Wir freuen uns, wenn Ahmed H. endlich zu seiner Frau und seinen Kindern zurückkehren kann. Damit wäre ein kafkaeskes Trauerspiel zu Ende, das auf eklatante Weise die Verflechtung brutaler politischer Macht mit einer willfährigen Justiz zutage gefördert hat. Solidarität mit Ahmed H. gefunden auf barrikade.info. Der nächste Bericht kommt von CI. Nach der Rettung von 133 Menschen am vergangenen Samstag vom 19.09. übernahm bis zum Dienstagabend keine europäische Rettungsleitstelle die Koordination für die geretteten Menschen auf der Alan Kurdi. Die maltesische Rettungsleitstelle lehnte schlicht ab, die italienische Rettungsleitstelle verwies auf die deutsche Leitstelle in Bremen und von dort aus wurden die Anfragen an das Bundesverkehrsministerium und das Auswärtige Amt weitergeleitet. Die Alan Kurdi nahm deshalb Dienstagnachtkurs auf ihren Port of Call, den ursprünglichen Zielhafen, den das Schiff planmäßig anlaufen sollte, um dort den Crew Change durchzuführen und den nächsten Einsatz vorzubereiten. Die französische Regierung drängte am Mittwochabend auf eine Lösung und appellierte erfolgreich an die italienische Regierung, die humanitären Grundsätze im Falle der Alan Kurdi zu beachten. Am Mittwoch um Mitternacht kontaktierte die italienische Rettungsleitstelle den Kapitän der Alan Kurdi, um über die weitere Koordinierung zu sprechen. Man schlug dem Kapitän einen Hafen auf Sardinien vor, um vorerst Wetterschutz zu finden. Am Freitagmorgen durfte die Alan Kurdi wie angekündigt in den Hafen von Olbia einlaufen. Doch die italienischen Behörden weigerten sich, alle Geretteten an Land gehen zu lassen. Den ganzen Tag froren die Menschen in Decken gehüllt an Bord der Alan Kurdi, denn es regnete schwer und ein kalter Wind fegte über den Hafen. Nachdem der Kapitän mehrere Stunden insistierte, gaben die Behörden an, dass alle Menschen die Alan Kurdi verlassen dürften. Daraufhin konnten die ersten der 125 Geretteten von Bord gehen. Gegen 20.30 Uhr stoppten die italienischen Behörden diesen Vorgang allerdings, obwohl noch viele Menschen an Bord waren. Die verbliebenen 61 Menschen sind bis zum Morgen in Kälte und Wind an Deck der Alan Kurdi geblieben. Genau, aktuelles und Unterstützungsmöglichkeiten für CI zu finden unter ci-i.org. So, und das Letzte, der kommt noch wieder mal von Lesbos. Also die griechische Regierung hat bereits ein neues Camp auf Lesbos errichtet. Es heißt jetzt TRIC, heißt temporäres Registrierungs- und Identifizierungscamp in Karatepe. Die angegebene Kapazität von 5000 Personen ist bereits überschritten. Und die Bedingungen sind Moria 2.0. Die 1500 Menschen, die Deutschland aufnehmen will, haben bereits einen anerkannten Asylstatus und werden voraussichtlich gar nicht von Lesbos kommen. Der Fokus auf unbegleitete Minderjährige in der Aufnahmedebatte suggeriert, dass die Bedingungen für Erwachsene und für Familien schon okay wären. Das sind sie nicht, für niemanden. Unmittelbar nach der Brandkatastrophe, für die schnell 6 geflüchtete junge Menschen verdächtigt wurden, sprach sich Bundeskanzlerin Merkel für die Errichtung eines neuen Lagers auf Moria unter europäischer Führung aus. Der griechische Migrationsminister Mitsotakis hat vor dem griechischen Parlament von neuen geschlossenen und kontrollierten Strukturen auf den Inseln gesprochen. Diese neuen Lager wurden nun auf einem ehemaligen Waffenübungsplatz errichtet, auf dem Soldaten mit Suchgeräten noch zwischen spielenden Kindern nach Munitionsresten suchen. Laut Leave No One Behind Infomeldungen ist dieses Lager mit einem 3 Meter hohen Zaun, teilweise mit Stacheldraht eingezäunt. Es gibt nur einen Aus- und Eingang, an dem sich die Menschen beim Verlassen des Lagers registrieren müssen. Und es ist immer nur einer bestimmten Anzahl Schutzsuchenden erlaubt, zur selben Zeit das Lager zu verlassen. Derweil kündigte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis an, alternative Aufnahmestrukturen auf Lesbos zu schließen. Das kommunale Camp in Karatepe auch, wie jetzt auch Moria 2.0, muss zum Ende des Jahres seine Arbeit einstellen. Das selbstorganisierte Camp Pikpa muss Ende Oktober schließen. Diese beiden Camps haben über die letzten Jahre Zehntausende vulnerable Schutzsuchende aufgenommen und eine Unterbringung entsprechend ihrer Bedürfnisse gewährleistet. Die Ankündigung, sie nun zu schließen, ist ein Angriff auf alternative humane Unterbringungsstrukturen. Die griechische Regierung baut mit dem neuen Karatepe ein Moria 2.0. Humane Gegenentwürfe finden in ihrer Politik keinen Platz. Infos von und zur Situation vor Ort unter leavenoonebehind2020.org. Unter Pro Asyl kann man auch finden aktuelle Berichte auf Twitter und auf barrikade.info.
Ja, das waren die Meldungen zu Repressionen an den Rändern Europas. Ja, und die Zeit rennt uns davon und rennt uns davon. Deswegen machen wir jetzt direkt weiter mit unserer Rubrik Kurzgemeldet.
Kurzgemeldet. Am 2. September wurde in Leipzig das besetzte Haus Louis 71 gewaltsam geräumt. Am nächsten Tag fanden sich mehrere hundert Menschen zusammen, um ihrer Solidarität Ausdruck zu verleihen. Mehrere Stunden lang brannten Barrikaden, Cops wurden zurückgetrieben, das geräumte Haus wurde versucht wieder zu besetzen. 22 Personen wurden an diesem Abend aber leider auch festgenommen. Am darauffolgenden Tag wurde ein weiteres Haus in Leipzig besetzt und kurze Zeit darauf leider auch wieder geräumt. 300 solidarische Menschen haben sich am gleichen Abend zusammengefunden. Es haben dann 45-minütige Auseinandersetzungen stattgefunden, bei denen, soweit bekannt ist, niemand verhaftet wurde. Ich verlese aus einer Analyse, die auf chronik.blackblocks.org erschienen ist. Was folgte, war eine angemessene Reaktion auf die menschenverachtende Praxis der Bullen. Nachdem sich die Sponti unter großem Einsatz von Pyrotechnik in Bewegung gesetzt hatte, wurde zunächst der Besatzungsposten der Schweine angegriffen. Überwachungskameras zerstört und einige Scheiben mittels Farbbeuteln und Steinen beschädigt. Es war der 5. große Angriff auf den Außenposten seit seiner Eröffnung 2014. Daraufhin bewegte sich die Sponti über die Hammerstraße Richtung Bornaische Straße, wo zunächst eine Wanne mittels Pyrotechnik und Steinwürfe verjagt und auch eine erste eintreffende Greiftrupps in einen Steinhagel wieder zurückgeschickt werden könnte. Als sich die Demo zur Kreuzung Bornaische Straße-Stockartstraße bewegt hatte, trafen von Süden und Norden erste Großaufgebote der Bullen mit mehreren Wannen ein. Es kam zu minutenlangen Auseinandersetzungen. In deren Verlauf rasten Bullenwannen aus Richtung Süden mit hoher Geschwindigkeit auf eine Menschenmenge zu. Sie zwang Personen in letzter Sekunde zur Seite zu springen, um nicht zu sterben. Dabei rammten sie fast eine Straßenbahn und kamen letztlich mit einer Vollbremsung zu stehen, wobei das zweite Fahrzeug in das erste hineinkrachte. Ohne zu dramatisieren, wollen wir dennoch benennen, worum es sich hierbei handelte. Um einen Mordversuch an Menschen, die dem Staat ein Dorn im Auge sind. Dass bei diesem Auffahrtunfall niemand überfahren wurde, grenzt an ein Wunder. Am nächsten Tag lösten den Cops die kämpferische Demonstration Kämpfer verbinden gewalttätig auf und nahmen dabei 15 Personen fest. Trotz der entschlossenen Versuche der Demo-Teilnehmerin, sie daran zu hindern. September begann auch mit Hausdurchsuchungen und ging damit leider auch weiter. Am 31. August fanden 28 Hausdurchsuchungen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen statt. Die Rote Hilfe schreibt dazu, den Beschuldigten wird vorgeworfen, Mitglieder der linken Gruppe Rote Aufbau zu sein und eine kriminelle Vereinigung nach § 129 gebildet zu haben. Bereits im Vorfeld der Proteste gegen den G20-Gipfel war es zu Durchsuchungen gekommen. Hierbei gingen auch in der Vergangenheit die Polizeikräfte mit martialischem Auftreten inklusive SEK-Einsatz vor. Nun werden die Genossinnen laut Medienberichte schwere Straftaten vorgeworfen. Die Gruppe soll angeblich das Ziel verfolgt haben, Straftaten vom Landfriedensbruch über Sachbeschädigung bis hin zu Aufforderungen zur Begehung von Straftaten zu begehen. Ja, es fanden in einigen Städten Solidemos als Antwort auf der Razzien. Und dann gab es noch am 17. September 2020 in Athen und auch in Berlin Hausdurchsuchungen. Der Spuk betraf 5 Genossinnen und dauerte bis zu 7 Stunden an. In Berlin durchsuchte das BKA nicht nur Wohnungen, sondern auch die anarchistische Bücherei Kalabarik. In Athen rasten BKA und die griechische Antiterrorbullen 2 Häuser. Die anarchistische Bibliothek Kalabarik in Berlin war bereits 2018 wegen einem DIY-Fahndungsaufruf nach den Verantwortlichen des G20-Gipfels durchsucht worden. Der Vorwurf ist diesmal aber ein anderer. Die Bundesstaatsanwaltschaft möchte nämlich gerne eine kriminelle Vereinigung zusammenbasteln, die sich besonders konspirativ in 2016 gegründet haben soll. Geklaut wurden bei den Razzien Kleidungsstücke, Speichermedien, Computer und Handys. Und mehr Infos dazu gibt es bald, nehme ich an, bei der Homepage der anarchistischen Bibliothek Kalabarik. Am gleichen Abend demonstrierten als Antwort darauf 70 solidarischen Menschen entschlossen durch Leipzig, kurz, unangemeldet und mit Pyrotechnik. In die Nähe der Demo mussten sich 2 Ordnungsamtschlitten von ihrem Fenster verabschieden. Im Bericht zu der spontanen Demonstration steht: Wir haben gezeigt, dass wir der Repression offensiv entgegentreten und uns nicht einschüchtern lassen. Auch nicht durch angekarrte Hundertschaften und bereitgestellte Wasserwerfer. Der Staat merkt, dass wir immer selbstbewusster werden und unsere Konfrontationsbereitschaft steigt. Deswegen wollen sie uns kleinkriegen, bevor wir unkontrollierbar werden. Sie werden es nicht schaffen, denn Winde kann man nicht ersticken. Wir sind alle 129 A und B. Das bedeutet, dass nicht nur einzelne Gruppierungen, sondern unsere gesamte Politik kriminalisiert wird. Deswegen müssen wir der Repression auch gemeinsam begegnen. So sind wir auch für die Genossinnen auf der Straße gegangen, die generell, aber auch insbesondere durch 129-Verfahren von Repression betroffen sind. Für die 3 von der Parkbank und dem Roten Aufbau in Hamburg, Joe, der Antifaschistin in Bavü, und Leipzig, der CKPML und die Gefährtin in Frankfurt. Wenn der Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit ein Verbrechen ist, dann ist die Unschuld wahrlich das größte aller Verbrechen. Wir wünschen den Gefährtinnen in Berlin und Athen viel Kraft. Ja, damit war die Nacht in Leipzig noch nicht vorbei. Das Auto einer Security-Firma ging nämlich später noch in Flammen auf. In der kurzen Erklärung dazu steht: Wir wünschen euch und allen, die sich mit Bullen und Gerichten rumschlagen müssen, viel Kraft und Ausdauer. Bei der Gelegenheit grüßen wir auch gleich mal euch Parkbank 3 inklusive solidarische Prozessbegleitung. Danke für eure Durchhaltevermögen. Freiheit für alle Gefangene. Ja, auch in Berlin fand am Tag nach der Razzien eine Solidemo statt. Das Kreisbüro der SPD in Berlin-Köpenick ist mit Graffiti besprüht worden. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt. Bla bla bla. Das Klima ist für Berliner Freiräume im letzten Monat leider nicht günstiger geworden. Zuletzt ist das Syndikat geräumt worden und bedroht sind jetzt gerade weiterhin das besetzte Potze, die Meute Hai, aber auch das Köpiwaktenplatz seit neulich und auch immer noch die Liebig 34, die nun Anfang Oktober geräumt werden soll.
Liebe NachbarInnen, liebe Genossinnen, an alle, die noch nicht aus der Stadt der Reichen verdrängt wurden. Am 15. September hat uns ein Schreiben vom Gerichtsvollzieher T. Knopp erreicht. Darin steht, dass wir am 9. Oktober um 7 Uhr morgens geräumt werden sollen. Ein riesen Polizeiaufgebot soll die gesamte Straße abriegeln, gewaltsam ins Haus eindringen und uns aus unseren Zimmern, unseren Küchen, unserem geliebten Zuhause raus auf die Straße zerren. Die Liebig 34 ist seit 30 Jahren fester Bestandteil dieses Kiezes. Sie hat ihn mitgestaltet, unterhalten, hat angeeckt und Widersprüche aufgezeigt. Die Liebig ist und war ein Ort für Vernetzung und Zusammenkommen. Tausende Menschen sind durch diese Tür ein- und ausgegangen, haben hier gewohnt, die Räume bemalt, hinterm Tresen gestanden, im Infoladen gestöbert, an der Feuertanne gesessen, von einer besseren Zukunft geträumt. Eine Bewohnerin meinte mal in einem Interview, wenn diese Wände reden könnten, sie würden die verrücktesten Geschichten erzählen. Ein großes Stück Kiezkultur ist in diesen Wänden verwoben und soll uns jetzt genommen werden. Die Liebig ist unser Zuhause, unser Rückzugsort, da wo wir Kraft tanken, um kämpferisch in den nächsten Tag starten zu können. Das Haus ist auch ein widerständiger Ort, an dem sich nicht nur die GentrifiziererInnen im Kiez aufreiben, sondern auch Macker, die denken, Leute auf dem Dorfplatz Scheiße anzumachen. Die Liebig ist ein Ort der Solidarität, wo Menschen über die Jahre immer wieder ein Bett gefunden haben, wo sie sich von dem Stress draußen in der Welt erholen konnten. Wo Leute finanziell unterstützt wurden, die Scheiße erfahren haben und wo man sich unter die Arme greift, wenn es mal finanziell knapp wird. Die Liebig ist vor allem eins, der Symbol einer Stadt, wie sie sein könnte, wenn wir sie selber gestalten dürften. Immer weniger solcher Orte existieren und weichen Luxusbauten und Kapitalanlagen. Wenn diese Häuser erstmal weg sind, können wir sie nicht wieder zurückholen. Mit ihnen geht nicht nur Wohn- und Lebensraum verloren, sondern auch ein Berlin, welches nicht nur für Reiche, Start-ups und als Touri-Attraktion dient. Es steht für eine Stadt von unten. Dieser Kiez wird nicht mehr derselbe sein, wenn solche Orte verschwinden. Yuppie-Cafés ersetzen die kollektiven Orte der Begegnung schon jetzt teilweise. Eine klinisch reine Bambiland-Atmosphäre voller steriler Neubauten ersetzt die alten Häuser, die diese Stadt in- und auswendig kennen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, doch wir können sie nutzen, um mit aller Kraft zu zeigen, welches Berlin wir leben wollen. Organisiert euch! Kommt vorbei! Zeigt denen, die für diese Ungerechtigkeit verantwortlich sind, wie kacke wir das finden. Zeigt mit uns, dass dieser Kiez nicht nur WohnungseigentümerInnen und InvestorInnen gehört, sondern genau den Menschen, die ihn jeden Tag leben. Seid kreativ! Am 9. Oktober darf die Liebig nicht geräumt werden. Für einen Kiez von unten. Liebig 34 bleibt.
Das feministische Wohnprojekt ruft auf, Anfang Oktober nach Berlin zu fahren. Natürlich am 9. Oktober, um die Räumung zu verhindern, aber auch am 3. um 11, um den Nazis vom Dritten Weg daran zu hindern, durch Berlin zu demonstrieren. Am gleichen Abend, 3. Oktober, findet dann um 21 Uhr auch eine Demo gegen die Räumung der Liebig statt.
Ja, das war kurz gemeldet und wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen.
Und zuerst haben wir das Demo 3x3, die herbstliche Anti-Rap-Veranstaltungsreihe. Am 29.09., den Dienstag, ist das Demo 1x1 um 18.30 Uhr in der KTS mit Tipps und Tricks für Demos und Aktionen. Danach ist Kneipe.
Dann geht es weiter am 10. Oktober mit dem Demo 2x2, nämlich Was tun bei Hausdurchsuchung, auch 19.30
Uhr. 18.30
Uhr. 18.30 Uhr, Entschuldigung. Anschließend Kneipe, ebenfalls KTS.
Und die dritte Veranstaltung, Demo 3x3, am 24.10., ein Samstag auch, um 18.30 Uhr, Sicherheitskultur, ein Workshop dazu.
Ja, und wem den Weg nach Berlin zu weit ist, am 3. Oktober, um den Nazis zu blockieren vom Dritten Weg, dem sei geraten, nach Konstanz zu fahren. Und zwar ruft das Bündnis Welcome to Paradise auf, eben die rechte Hetze und Verschwörungsmythen in Konstanz, die mobilisieren dahin, eine Kundgebung von Querdenken zu stören, zu verhindern.
Am 4. Oktober.
Am 4. Oktober, 3. und 4. Oktober.
Genau. Und dann gibt es einen Workshop zu Gerechtigkeit jenseits von Justiz, Polizei und Gefängnis, auch in der KTS, am Samstag, den 17.10. um 13 Uhr. Informationen dazu gibt es auf Ignit Workshop Kollektiv.
Dann eben, wie Thomas schon angesagt hatte, Strafraum absitzen in Freiburg. Eben seit dem 20. Juni bis 27. März 2021 kann man eben noch diese Fotoausstellung an den Wänden der Außenmauer der JVA Freiburg besichtigen. Und die nächste Veranstaltung findet eben am Mittwoch, den 21. Oktober um 18 Uhr statt.
Und genau, und um 19 Uhr bis 20.45 Uhr gibt es dann dort auch noch eine Diskussionsveranstaltung, nicht dort, sondern in dem Herder-Gebäude, die Bibliothek im Herder-Gebäude. Und wie immer die regelmäßigen Termine, die Sprechstunde.
Des Ermittlungsausschusses Freiburgs, also wenn ihr Stress mit Staatsanwaltschaft oder den Cops habt, könnt ihr euch dort Hilfe holen, immer montags von 19 bis 20 Uhr im Autonomen Zentrum KTS.
Und die Rote Hilfe-Sprechstunde findet auch wieder regulär statt, am ersten Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr im linken Zentrum und jeden dritten Donnerstag im Monat um 20.30 Uhr im Büro für grenzenlose Solidarität auf dem Kreta-Gelände.
Ja, jetzt haben wir so schnell runtergerattert, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Wir verabschieden uns dann von heute für euch. Die Sendung wird wiederholt morgen am Montag um 11 Uhr eben auf der 102,3 Megahertz oder ihr könnt sie jederzeit nachhören auf rdl.de.
Einfach Ausbruch suchen und schon seid ihr da. Im Studio waren heute für euch Thomas am Telefon und
dann ich, der Flo,
und ich, die Beate.
Und die nächste Sendung wird sein am in 4 Wochen nämlich.
Am Sonntag um 21 Uhr, den 25. Oktober.
Genau, und dann hören wir uns wieder in aller Frische hier.
Fraschus in den Parlamenten. Vom Bundestag bis zum Gemeinderat vergeht kein Tag ohne Skandal. Du gewöhnst dich an die Wortwahl, alles wird irgendwann normal. Rassistisches Gelaber auf jedem dritten YouTube-Kanal. Dieses Jahr wieder zigtausend ertrunken, niemand zuckt bei der Zahl. Du gewöhnst dich an den Horror, alles wird irgendwann normal. Die Demokratie aushalten können, wenn wenig bleibt, was man aushöhlen kann. Auf sumpfigen Wiesen gehen die Spielleute mit Irrlichtlaternen auf Rattenfang. Kleinbürgerlich biegen die Rechten das bürgerliche Recht zum eigenen Besten, spielen die Opfer in weißen Westen, geschneidert aus tiefbraunen Uniformresten. Lage, Deutsche bauen wieder Lager und das am helllichten Tage, deutsche Mobs auf deutschen Straßen, die andere Menschen jagen, zu viele, die das ertragen, zu viele, die zwar nicht ja, aber zu leise Nein sagen. Feuerbäume wachsen aus den Faschistenkeimen, der Engel der Geschichte flieht und kann nicht verweilen, ach könnte er mit einer Träne nur die Feuer beweinen, doch ein Sturm zieht ihn dahin, so muss er weiter treiben. Was ist das für eine bittere Pille, die nach falschem Zucker schmeckt? Zu kaufen in jedem Kiosk und an jedem Straßeneck. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Beilage. Eine Liste mit Namen von Menschen, die wegen Menschen das umkamen. Enver Abdurrahim, Süleyman und Habil, Mehmet Ismail, Theodoros und Halid.
Die Liste ist lang, wir fragen, ob irgendwann ein Schlussstrich, der den Namen verdient, gezogen werden kann.
Die Liste ist lang, wir fragen, ob irgendwann ein Schlussstrich, der den Namen verdient, gezogen werden kann. Die Liste ist lang, wir fragen, ob irgendwann ein Schlussstrich, der den Namen verdient, gezogen werden kann.